Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und ich begrüße heute Morgen den Kevin. Hi Kevin.
Hi, guten Morgen.
Guten Morgen, Kevin, du bist mit einem Thema auf uns zugekommen und zwar hast du eine Bachelorarbeit jetzt ganz frisch verfasst. Wir haben im Vorgespräch gerade geklärt, dass du aktuell noch auf die Note wartest und zwar, die nennt sich die nordische Mythologie und das alte Skandinavien in modernen Videospielen, eine Analyse. Und bevor wir jetzt gleich mal so ein bisschen über die Arbeit diskutieren, du hast sie mir im Vorfeld geschickt, das heißt, ich habe sie tatsächlich auch durchgelesen, fangen wir doch mal irgendwie einen Schritt weiter vorne an. Das hast du nämlich im Studiengang Skandinavistik, allein genau. Das Wort fällt mir schon schwer auszusprechen, geschrieben. Vielleicht erklärst du mal, was ist denn das überhaupt und warum studiert man sowas?
Ja, also Skandinavistik, wie der Name schon leicht vermuten lässt, ist Skandinavienkunde im Groben. Im Grunde genommen ist es eigentlich rein geschichtlich und rein sprachlich. Also ich habe während meines Studiums vor allem einen sprachlichen Schwerpunkt gehabt. Heißt, ich habe Dänisch gelernt, ich habe Schwedisch gelernt, ich habe in Teilen Isländisch gelernt und zum Teil auch Altnordisch, was im Grunde Isländisch ist, nur halt eine etwas ältere Form. Fernab dessen lernt man natürlich auch viel über die Geschichte, gerade über die Wikinger in Skandinavien kennen. Und ich habe es studiert, weil ich bin früher immer sehr, sehr viel mit meinen Eltern in Dänemark im Urlaub gewesen. Und ich fand Land und Leute immer nett und alles immer ziemlich cool da. Und dann habe ich gesehen, dass man das studieren kann in Bonn. Also ich komme ursprünglich nicht aus Bonn, sondern habe mich dann hier nur eingeschrieben. Und da ich relativ gerne mit Sprachen hantiere und da ich mich selbst für halbwegs sprachbegabt halte, zumindest mehr als den naturwissenschaftlichen Hintergrund, der bei mir so gut wie gar nicht vorherrscht ist, habe ich mich dann dazu entschlossen, das zu wählen. Und ich habe es im Zweifach-Bachelor studiert. Als zweites Fach habe ich noch Archäologie mit Schwerpunkt Ägyptologie gewählt. Eine sehr außergewöhnliche Kombination.
Das hat ja dann nur gar nichts mit Skandinavien zu tun, sondern das ist ja dann quasi geografisch und inhaltlich auch die ganz andere Ecke.
Genau.
Was macht man denn dann damit, also außer Taxifahrer, aber ich glaube, das ist ein Berufszweig, der in jedem Studenten offen steht.
Das sind aber wahrscheinlich auch meine größten Chancen, da anzusiedeln. das ist ja viel, gerade in geisteswissenschaftlichen Studiengängen ist es ja oft so, dass es da keinen speziellen Beruf danach gibt. Es ist so, das weißt du ja auch, wenn man irgendwie Medizin studiert, ist man sehr wahrscheinlich später Arzt, aber wenn man Skandinavistik studiert, ist man halt nicht Skandinavist. Man muss sich quasi danach selber um irgendeinen Job kümmern. Man kann quasi das Gleiche machen, was Germanisten auch machen, halt nur mit einem skandinavischen Schwerpunkt, heißt in Journalismus gehen oder in alles, was mit Verlegen zu tun hat und sowas steht einem da relativ offen, in Anführungszeichen. Es ist immer noch sehr, sehr schwer, da reinzukommen, gerade wenn man nur einen Bachelor hat, sage ich mal.
Und wie geht es dann weiter? Also im Grunde, also ich bin Diplomstudent, deswegen muss ich sagen, dass ich den ganzen Bologna-Wahnsinn zum Glück verpasst habe. Ja. Da war es einfach relativ eindeutig, ja, du hast halt ein Grundstudium und ein Hauptstudium und am Ende schreibst du Diplomarbeit und dann bist du fertig. Und jetzt gibt's ja aber so Bachelor, wo man dann einen Master machen kann, aber nicht muss. Und irgendwie ist das jetzt alles viel komplizierter geworden, deswegen erleuchte doch mich und die Hörer mal, wie es da eigentlich jetzt weitergeht und ob es bei dir weitergeht.
Genau, also der Bachelor ist schon ein erster berufsqualifizierender Abschluss. Das heißt, ich könnte jetzt quasi auf den Markt. Es ist im Grunde wie eine Ausbildung, nur dass der Bachelor insofern zwar schon qualifiziert, die meisten Unternehmen aber Bachelor noch nicht unbedingt haben wollen. So wurde mir das zumindest in meinem Studium vermittelt in diversen Berufsorientierungsseminaren. Oft ist es so, dass man erst den Bachelor macht, dann den Master macht. Und gerade in meinem Studiengang ist es wohl üblich, dass man sich danach durch diverse Praktika schlägt. Viele, so habe ich das mitbekommen, viele Unternehmen wollen auch, dass man einen Master hat, um erstmal einen Praktikumsplatz zu bekommen. Das heißt, Master ist schon mindestens zwingend notwendig, um damit irgendwie mal später auch nur einen Cent verdienen zu können.
Und jetzt nochmal eine inhaltliche Frage zu dem Studium. Ist es dann eigentlich eher Sprache hast du ja schon gesagt und eher quasi Archäologie, die da mit reinspielt, oder ist auch ganz viel moderne Skandinavien, sag ich jetzt mal? Also ja. Der Hintergrund der Frage ist, ich habe Soziologie studiert und in der Soziologie ist halt immer ganz stark im Thema dieses, oder auch in der Politologie, dieses skandinavische Modell, weißt du, wo alles egalitär organisiert ist und alle sind gleich und alle verdienen ungefähr das Gleiche, weil sie so krasse Spitzensteuersätze haben und das wird da halt alles ist egalitär, Kinderbetreuung wird auch von Männern übernommen und der Staat zahlt für alles und es wird halt bei uns immer so, das skandinavische Modell gilt halt immer so als der Inbegriff der gesunden, gleichmachenden Demokratie für alle. Ist das dann auch ein Thema im Studium?
Ja genau, damit hast du das eigentlich schon ziemlich gut beschrieben, was ich teilweise alles gelernt habe. Das ist tatsächlich ein Punkt, also es ist aufgeteilt einmal in Sprache, dann einmal mittelalterliches Skandinavien und einmal neuzeitliches Skandinavien. Im Mittelalterlichen bespricht man halt vor allem über Wikinger und über deren Reisen und über deren Geschichte und auch ein bisschen über deren Sprache. In der neueren Skandinavistik spricht man halt genau über sowas, über politische Gegebenheiten, über soziale Begebenheiten, spricht aber auch gleichzeitig über neuere skandinavische Literatur. Und das ist eigentlich schon so gut wie alles, was dieses Studium zumindest im Bachelor genau umfasst.
Gut, aber jetzt sind wir natürlich ein Games-Podcast, ohne jetzt das Studienfach Skandinavistik jetzt irgendwie dissen zu wollen, aber natürlich sollen wir ja auch irgendwie die Kurve langsam zu den Games bekommen und ich habe ja am Anfang schon gesagt, deine Arbeit ging tatsächlich über die Darstellung von nordischer Mythologie und dem alten Skandinavien in modernen Videospielen und jetzt natürlich die Frage, ob du Gamer bist, muss ich da wahrscheinlich überhaupt nicht mehr stellen, weil ich glaube, wenn man das nicht irgendwie machen würde oder wenn man keine Spiele spielen würde, dann würde man gar nicht auf die Idee kommen, so eine Arbeit zu schreiben. Aber was hat dich denn trotzdem dazu irgendwie bewogen, das mal untersuchen zu wollen? Weil ich vermute mal, dass deine Kommilitonen eher wahrscheinlich klassischere Themen gewählt haben, eben wahrscheinlich sowas wie dieses skandinavische Modell untersuchen oder irgendwie historische Sachen oder irgendwelche Spracharbeiten oder moderne skandinavische Literatur untersuchen und sowas. Also so Themen, die man wahrscheinlich tendenziell eher vermuten würde, als jetzt Videospiele auf nordische Mythologie zu untersuchen.
Ja, also genau das war nämlich auch das, was ich eben nicht machen wollte. Ich habe nämlich mich natürlich im Vorhinein um ein paar Themen irgendwie mal gekümmert, weil ich erstmal, also dieses Thema hatte ich schon sehr lange im Kopf, dass ich das gerne machen würde, wollte mir aber natürlich erstmal Meinung von meinen Professoren einholen und habe mir da auch mal andere Themen geben lassen. Und genau das war leider mein Problem, weil oft Themen das Gleiche behandeln. Also es gibt sehr, sehr viele Ausarbeitungen eben schon über dieses skandinavische Modell oder auch über die Sprache. Und ich wollte einfach mal ein bisschen was anderes machen. Und auch meine Professoren haben mir gesagt, dass sie es eigentlich ganz gerne mal sehen, wenn sie mal was Neues lesen. Und das fanden die eigentlich ganz interessant.
Und die Prüfer haben das tatsächlich auch direkt so angenommen, also weil ich weiß immer nicht, ich glaube, es ist halt bei Professoren immer, da gibt's halt zwei Arten, ne? Es gibt halt immer die, die sagen so, nee, mach mal lieber was Klassisches, weil da kenne ich mich aus so ungefähr, das kann ich korrigieren. Und es gibt halt aber auch durchaus die, die noch bereit sind, auch mal was Neues zu lernen und auch in ihrem Fachgebiet sich weiterzubilden und sagen, ah, ich finde es ganz interessant, wenn mal jemand so ein bisschen die ausgetrampelten Pfade verlässt. Ne?
Ja, genau. Also das hatte ich auch. Also ich hatte zwei Professoren, die zum Glück sehr, sehr offen waren, was das angeht. Bei einem habe ich auch einmal ein Seminar besucht und der hat sogar auch damit geliebäugelt, mal irgendwas über Kinofilme und Videospiele zu machen, ohne dass er sich damit auskennt. Er hat selber gesagt, er kennt sich damit nicht aus, würde das aber an sich ganz gerne mal näher kennenlernen und da kam ich ihm, glaube ich, ganz entgegen damit.
Hast du die Folge mit Dom zum Thema Archeogaming bei uns gehört?
Ja, ist schon ein bisschen her, ne?
Okay, ja, die ist schon ein bisschen her, aber ja, genau. Deswegen ja, genau, würde es ja trotzdem durchaus Anknüpfungspunkte geben, weil das ist ja im Grunde, also im Grunde würde ich jetzt ja eigentlich mal sagen, ist das ja auch Archeogaming, was du da betreibst, weil du ja Spiele halt archäologisch untersuchst auf Merkmale und dann halt so anthropologisch mehr oder weniger auch versuchst dann zu ergründen, warum die Wikinger und skandinavische Mythen und so dargestellt sind. Ne? Also was hältst du denn von diesem Archeogaming?
Bis zu eurem Podcast war das nun mal so ein Begriff, der mal irgendwo rumgeisterte, den ich mal irgendwo gehört habe. Fand das dann aber wirklich interessant und ich habe schon vor, mich da auch noch ein bisschen mehr reinzugraben, aber ich wollte halt, also da habe ich ja den ersten Anfang jetzt quasi in meiner Bachelorarbeit schon gemacht, wie du schon richtig gesagt hast, finde ich sehr interessant, finde ich, da kann man noch sehr, sehr viel machen und sehr, sehr viel erforschen.
Gut, ich habe auch tatsächlich Dom zu dem Podcast mit einladen wollen. Der musste aber leider aus zeitlichen Gründen absagen. So, das wollte ich sagen. Weil ich hätte es mal ganz interessant gefunden, da auch seine Meinung mal dann zu dem Thema zu hören und auch mal ihm die Arbeit dann zu zeigen und was er dazu sagt. Aber hat leider zeitlich nicht geklappt. Der wäre dann vielleicht sogar zu dem Thema der bessere Experte und Interviewpartner für dich gewesen, weil ich natürlich da überhaupt nicht so einen Einblick habe und tendenziell nur mit dem arbeiten kann, was ich in deiner Arbeit da sehe. Vielleicht mal ganz kurz noch vorher, du hast da irgendwie Spiele ausgewählt, ich hab's mir hier, Skyrim, Dark Souls 3, The Banner Saga, Witcher 3, Hearthstone und ein Spiel, was mir überhaupt nichts sagte, Jotun.
Genau. Jotun. Ich
weiß nicht, wie man. Jotun, das waren die Spiele, die du ausgesucht hast, und diese Spiele untersuchst du auf Merkmale von nordischer Mythologie und dem alten Skandinavien, also es sind 5 große Felder, und zwar Landschaft, Menschen, dazu zählt halt sowas wie Kleidung, Namen, Waffen, Schiffe, weil das Wikinger-Schiff kennt man natürlich, Gebäude, und Fabelwesen, wo auch dann sowas wie Drachen, Götter, Trolle, also alles so im Prinzip Figuren, die man halt aus der nordischen Mythologie dann auch kennt, die untersuchst du, ob es die in diesen Spielen gibt und wenn ja, wie es die gibt und wie die dargestellt sind. Und wie hast du denn diese Spiele ausgewählt? Hast du die einfach so, locker rausgepickt, weil du gesagt hast, da weiß ich, da ist sowas Skandinavisches und Wie war das Voraussetzungen? Hättest du es jetzt auch in einem Spiel nur machen können oder gab es da irgendwie so eine Mindestanzahl von Spielen, du hättest auswählen müssen für deine Arbeit?
Eine Mindestanzahl gab es nicht, aber ich wollte lieber ein paar mehr haben als ein paar zu wenig, sage ich mal. Ich hatte nämlich auch erst vor, diese Bachelorarbeit in meinem anderen Fach, also in der Ägyptologie, zu schreiben. Da findet man allerdings bis auf zum Beispiel Lara Croft in The Temple of Osiris und so ein paar visuelle Darstellungen in Serious Sam oder in anderen Spielen findet man da eigentlich gar nichts. Und so ein paar Hieroglyphen, sage ich mal, machen noch keine Bachelorarbeit. In einem zweiten Fach, jetzt in der Skandinavistik, ist es relativ eindeutig gewesen, da gerade Skyrim drängt sich einem ja förmlich aus, wenn man das sieht, drängt sich einem förmlich auf. Und auch Witcher 3, selbst wenn das vor allem polnisch inspiriert ist, sind einige Motive da doch sehr, sehr, sehr skandinavisch angehaucht. Und auch Banner Saga und die anderen Spiele haben sich dafür alle sehr, 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 sehr prädestiniert. Ausgewählt habe ich die deswegen, weil gerade Skyrim und Witcher sind ja sehr bekannt, gerade Skyrim, und das strotzt nur so vor Motiven und genau.
Gut, und dann kommen wir mal so ein bisschen zu den Ergebnissen, die du da gefunden hast. Also ich habe mir tatsächlich auch mal so ein Zitat rausgeschrieben. Alles in allem lässt sich sagen, dass auch im Bereich der Wikinger-Darstellung die Fantasie über die historische Authentizität siegt. Nichtsdestotrotz sind gerade die im Spiel dargestellten Wikinger mit ihren Kleidern, Namen und Waffen zum Teil recht nah an die archäologischen Funde und an die Erzählungen aus Märchen- und Sagatexten angelegt. Auch wenn diese oft in ihren Motiven und der Darstellung übertrieben wirken. Diese Übertreibungen sind jedoch vor allem dem Medium Videospiel geschuldet, da dieses primär zur Unterhaltung dient und nicht zur Erbringung wissenschaftlicher Fakten an den Rezipienten. Das war nämlich auch so ein bisschen meine These, und ich finde, das ist auch immer so ein bisschen der Pferdefuß an diesem Archeogaming, dass dort natürlich ja im Grunde nur eine zweite Ebene abgebildet wird. Also du hast dann halt einen Entwickler da sitzen, der halt mehr oder weniger Vorurteile und Bilder, die er im Kopf hat über Wikinger und das Nordische, reproduziert, weil er weiß, dass das am anderen Ende dann auch der Spieler als solches erkennt. Ob das der Realität entspricht, weiß man dann zu dem Zeitpunkt dann überhaupt nicht mehr, weil man halt mittlerweile jetzt nur noch in diesen Vorurteilen in Anführungsstrichen lebt oder halt in diesen gefestigten Bildern, die man halt hat von den Wikingern. Das sind halt bärtige Typen mit Hörnerhelmen. Und das ist ja auch so ein bisschen überinterpretiere ich da jetzt so ein bisschen dann das Ergebnis, was du so ein bisschen aus deiner Arbeit rausgenommen hast. Also da wird jetzt schon die Realität so ein bisschen gebeugt, weil man im Grunde eigentlich nur ein Klischee-Abziehbild der Wikinger da vorfindet.
Ja, genau. Gerade die Wikinger mit ihren Hörnerhelmen finde ich immer ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil bis jetzt wurden nicht viele originale Wikinger-Helme gefunden, wahrscheinlich sogar nur ein wirklich authentischer Wikingerhelm wurde gefunden, der hatte halt keine Hörner, aber gerade durch zum Beispiel Kinderserien wie Vicky oder auch Playmobil-Figuren, die Hörnerhelme haben, ist das natürlich das, woran man in der Gesellschaft einen Wikinger erkennt. Und ja, die meisten Leute würden, wenn man ein Wikinger-Spiel erstellt oder ein Wikinger-Spiel programmiert, einen Wikinger nicht erkennen, wenn er keine Hörner hätte, also keine Hörnerhelme hätte. Also sehr wahrscheinlich, natürlich gibt es da auch welche, die das erkennen. Und das macht natürlich nicht nur die Hörnerhelme machen das aus, aber das ist natürlich eins der großen Merkmale, die jeder eigentlich erkennt. Also jeder erkennt wahrscheinlich an dem Hörnerhelm, dass es einen Wikinger zumindest darstellen soll. Und genau das war halt das Problem, was ich auch ein bisschen untersuchen wollte, inwieweit wird historisch korrekt gearbeitet und auf der anderen Seite, wie historisch muss denn überhaupt, also historisch korrekt muss denn überhaupt gearbeitet werden? Reicht es nicht auch, wenn man einfach Hörnerhelme nimmt? In dem Kontext eines Spiels ist es wahrscheinlich gar nicht mal so wichtig, dass man da historisch überhaupt so authentisch arbeitet.
Hast du denn eine Erklärung, warum ausgerechnet Wikinger so oft als Vorlage dienen? Weil du hast ja schon selber auch gesagt, hier Ägypten, naja, da findet man halt nicht so viel. Da gibt's vielleicht mal ein paar Hieroglyphen irgendwo, aber die sind nie wirklich Thema eines Spiels. Und Wikinger würde ich mal vermuten, das ist jetzt wirklich nur eine kleine Auswahl an Spielen, die du ausgewählt hast. Da würde man wahrscheinlich aus dem Stegreif gleich noch viel mehr finden. Also es ist ja ein sehr beliebtes Thema, das ist ja unbestritten. Hast du da irgendeine Theorie, warum das einfach so beliebt ist?
Ich kann mir das so erklären, da ja gerade so Sachen wie Herr der Ringe oder auch Game of Thrones, das basiert ja schon alles auf zu größten Teilen auf der skandinavischen Mythologie und gerade durch Tolkien und seine Herr der Ringe-Saga und auch über den Hobbit und dass das jetzt so sehr, sehr stark in die Medien dringt oder es schon seit Jahren dringt und was ja auch toll ist und was ja auch viele Menschen begeistert, sind, glaube ich, gerade diese Fantasy und auch Dark Fantasy, wo es Drachen und Trolle gibt, einfach prädestiniert dafür, visualisiert zu werden, weil das natürlich auch immer epische Gestalten und epische Sagen sind und die Geschichten begeistern einfach. Und ich glaube, das hat sich einfach auch in der Videospielindustrie niedergeschlagen und deswegen kommt das, glaube ich, auch so gut an.
Weil du gerade auch so Drachen und Trolle gesagt hast, da springt mich sofort ein nächstes Zitat an, was ich mir auch nochmal rausgeschrieben habe. Und zwar, die typischen Motive wie Drachen, Zwerge, Riesen und andere Fabelwesen wirken dabei oft so, als entstammen sie einem Handbuch für Fabelwesen der erweiterten nordischen Mythologie. Da höre ich jetzt so ein bisschen Kritik raus, so nach dem Motto, naja, man nimmt halt so das, was man kennt, so Drachen, Zwerge, Trolle. Und auch bei den Göttern, ja gut, Loki und Mjölnir, ich weiß gar nicht, wie heißt das?
Mjölnir, das ist der Hammer von Thor.
Mjölnir, genau, ja so. also das heißt, Zeus mit seinem Blitzdings und so, also das heißt, man nimmt halt das, was man so kennt, aber es gibt eigentlich noch viel mehr, aber da steigt dann eigentlich keiner mehr ein, sondern es wird halt nur die gleichen drei Viecher, die es halt gibt, die werden halt genommen und die schauen dann auch sehr klischeehaft aus. Also so verstehe ich das mit dem, naja, die sind halt so einem Handbuch entnommen.
Genau, also gut zu sehen ist das wahrscheinlich am besten an den Drachen, weil wenn wir uns einen Drachen vorstellen, ist das immer eine riesige geflügelte Echse mit Feueratem und was weiß ich nicht allem. So wird ein Drache in der skandinavischen Mythologie eigentlich nie dargestellt. Er hat nicht mal wirklich Flügel und ist auch eher so, meistens so eher wurmartig und ist eigentlich gar nicht so furchteinflößend, wie es dann hier immer dargestellt wird. Aber natürlich ist so ein feuerspeiender Drache etwas besser anzusehen als ein Wurmgeschöpf, sag ich mal.
Glaube ich, ist auch so ein bisschen natürlich der Kern, auch so ein bisschen der Frage vorher, warum wird denn das so oft gewählt? Und ich glaube, das ist halt auch einfach, weil es der leichten Entschlüsselung dient. Also du hast halt mit Wikingern sofort, weißt du, okay, das ist so ein raubendes und brandschatzendes Volk. Das sind alles harte Hunde. Bei einem Drachen weißt du auch irgendwie sofort, an was du bist. Und ich glaube, dass das halt von Entwicklern halt gern gewählt wird, weil es so viel gibt, weil du kannst in eine nordische Geschichte, kannst du ohne Probleme irgendwie was Übernatürliches, was Mystisches einweben, weil du halt sagen kannst, ja, da gibt's halt die Götter, so, ne? Oder du kannst übernatürliche Viecher einweben, wie Drachen, Zwerge und Riesen und so. Und du musst die noch nicht mal groß definieren, weil der Spieler eigentlich schon weiß, was Drachen sind. Und da sind wir ja wieder bei diesem Thema, naja, da hat halt einfach Tolkien relativ viel vorgegeben und High Fantasy ist da halt einfach ausdefiniert, weil es zig so Fantasy-Bücher und Filme und sonst was gibt. Und deswegen ist es halt leicht für die Entwickler, man kann da alles reinwurschteln, ohne dass es irgendwie wirkt wie ein Fremdkörper. Und für den Spieler ist es am Endeffekt auch noch leicht zu entschlüsseln, weil er sofort optisch schon weiß, woran er ist.
Ja, genau, ja.
Also ich glaube, das ist nämlich so ein bisschen so ein bisschen der Erklärungspart, so, ne? Warum gibt's das denn alles so und warum wird denn immer auf diese nordische Mythologie zurückgegriffen? War denn irgendwas in deiner Arbeit so dabei, wo du gesagt hast, also das hat mich total überrascht oder damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet oder sowas Lächerliches habe ich ja selten gesehen als studierter Skandist, hätte ich jetzt fast gesagt, aber.
Nee, es geht eigentlich. Also ich bin da relativ abgeklärt. Ich weiß halt, was rüberkommen soll, wie die Entwickler das haben wollen. Und deswegen sehe ich das Videospiel vor allem als das, was es ist, halt als Videospiel an. Deswegen wundere ich mich da nicht großartig mehr. Ich kann da eine lustige Geschichte erzählen. Mein einer Professor, der ist sogar so weit, dass er regelmäßig zu Playmobil hinschreibt und den die doch darum bittet, bitte mal die Wikinger-Figuren ohne die Hörner zu machen.
Also, okay, das ist ja geil.
Ja. Erzählt er uns mal relativ stolz.
Ach geil, das ist ja cool. Der Nachbar von meiner Mutter in Nürnberg, der arbeitete bei Playmobil, ist schon ein bisschen länger her. Da frage ich den mal, ob dein Prof da bekannt ist. Die haben da bestimmt so einen Sammelordner, wo sie so die besten Briefe sammeln. Da haue ich ihn mal an deswegen, weil das finde ich sehr witzig, dass sich da jemand so die Mühe gibt und noch quasi gegen die Wikinger-Vorurteile kämpft. Weil der Klassiker ist ja auch dieses Wikinger-Schiff mit dem Drachenbug vorne dran und den Rudern und den rot-weißen Segeln und den runden Schilden an der Seite, da weiß man ja auch sofort, das ist so ein Wikinger-Schiff, ne?
Ja, aber bei den Wikinger-Schiffen ist es tatsächlich so, dass die relativ authentisch immer dargestellt sind. Also die sahen natürlich ein bisschen anders aus, aber das kommt schon ganz gut hin. Also das ist jetzt nichts, wo ich jetzt unbedingt sagen würde, dass das, dass das sehr, sehr daraus fällt.
Gut, aber ich habe dich vorhin unterbrochen, als du noch gesagt hast, da ist noch was sehr Witziges.
Ach so, ja, das war das mit meinem Professor. Also der ist da sehr, sehr empfindlich. Es ist auch so, dass er sich auch ständig über Game of Thrones oder selbst über Tolkien aufregt, dass da einiges ja gar nicht sein kann und eigentlich gar nicht sein sollte. Ich bin da relativ abgehärtet, sage ich mal. Es war dann eher so ein paar positive Überraschungen, dass gerade von Namen her zum Beispiel, ich erinnere mich nicht mehr ganz so, aber gerade in Skyrim gibt es eine Figur, relativ weit am Anfang. Die hat einen altnordischen Namen, der fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Der heißt aber übersetzt der Daheimgebliebene. Und das ist halt jemand, der eigentlich die ganze Zeit versucht, dir irgendwie reinzureden, nicht da irgendwo mitzugehen oder halt zu Hause zu bleiben und dass du ja ein Feigling wärst und wie auch immer. Und sowas ist dann immer ganz schön, wenn man sieht, die haben sich vielleicht doch ein ganz bisschen mehr Mühe gegeben, was dann wirklich nicht alle mehr mitbekommen. Also als ganz normaler Videospielrezipient bekommt man sowas ja halt nicht mit, wenn man das nicht unbedingt weiß. Sowas fand ich dann eigentlich ganz schön.
Das ist dann halt schon quasi die Kirsche auf der Sahnetorte so ungefähr, dass man halt da dann sagt, okay, jemand, der sich wirklich auskennt, so wie du, der kann dann halt aus dem Namen der Figur schon rauslesen, was die so für einen Charakter hat. Aber das ist wahrscheinlich für 99,9% der Spieler nicht möglich, weil wenn man nicht weiß, dass, weiß ich nicht, Sigurdsson jetzt da heißt, der Daheimgebliebene oder der Starke oder sowas, dann kann man das halt nicht entschlüsseln. Ne? Und ja. Dann ist es eigentlich auch schon wieder die zusätzliche Meile, die Entwickler da gegangen sind, die dann eigentlich gar nichts bringt, weil es dem Spieler oder den meisten Spielern überhaupt gar keinen Vorteil bringt beim Spielen dann im Endeffekt. Ne?
Genau, aber schön fand ich das dann trotzdem. Und es gab immer mal wieder was, worauf ich dann gestoßen bin, was ich dann wieder schön fand. Auch andere Sachen, wie zum Beispiel in Witcher 3, eine der ersten Szenen, wenn man auf die Skellige-Inseln kommt, ist ja da diese Wasserbestattung mit dem Schiff, was da in Brand gesetzt wird und so weiter und so fort. Das hat es in dieser Form wahrscheinlich auch so nicht gegeben, aber das ist halt, gerade diese Seebestattungen sind natürlich auch sehr schön anzusehen und ist natürlich immer sehr episch aufgeladen. Da muss man dann aber einfach drüber hinwegsehen. Da muss man auch einfach denken, es ist ein Videospiel und das soll es auch sein und damit ist auch gut.
Das kommt öfter mal in deiner Arbeit auch vor, dass du da immer so ein bisschen relativierend schreibst, dass du halt sagst, ja, aber natürlich geht's halt eigentlich darum, dass der Spieler Spaß hat, unterhalten wird und dann muss man eben auch mal die Realität so ein bisschen biegen. Du schreibst das auch immer so als, ja, die haben ja keinen Bildungsauftrag. Also es ist jetzt kein quasi Geschichtsbuch oder keine Dokumentation, sondern da geht's ja eher darum, dass das spielerisch funktioniert und dann muss man halt auch manchmal einfach ein bisschen weiträumiger da irgendwie mit der Realität umgehen, damit man das einfach irgendwie reinbekommen kann, ne?
Ja, genau.
Gut, dann kommen wir mal so ein bisschen zur Kritik, also ich nenne es jetzt mal Kritik, die ich dann so ein bisschen an deiner Arbeit hinten raus hatte, weil als ich sie dann gelesen hatte oder durch war damit, habe ich mir gedacht, ach ja, Mensch, jetzt ist ja eigentlich schon fertig, jetzt habe ich mir noch erhofft, dass so jetzt, wo es interessant wird, hört es dann eigentlich schon auf. Ich weiß jetzt auch nicht, Bachelorarbeiten, die war jetzt auch nur so 50 Seiten lang, also natürlich auch deutlich kürzer als jetzt zum Beispiel so eine Diplomarbeit oder so. Aber die war natürlich in erster Linie beobachtend feststellend, wenn du weißt, was ich meine. Also ich glaube, mein Prof damals hätte gesagt, das ist halt viel Empirie, wenig Hermeneutik. Also sprich, du beobachtest, du sehr präzise schlüsselst du auf, in welchen Spielen es welche Merkmale aus dem Skandinavischen gibt und wo was wie vorkommt und wie es dargestellt ist. Aber das wäre jetzt in zum Beispiel einer Diplomarbeit, hätte ich jetzt vermutet, wäre das jetzt gerade mal der erste Teil gewesen, dass man halt natürlich am Anfang erstmal sammelt, dass man quasi Material sammelt und dann im zweiten Teil der Arbeit, dass man dieses Material interpretiert. Und zugegebenermaßen auf 50 Seiten ist das schwer. Aber bei mir blieben halt am Ende viele Fragen offen, so dieses, okay, warum werden denn jetzt die Wikinger so dargestellt? Also wir haben jetzt ja gerade schon so ein bisschen interpretiert, wie wir da gesagt haben, dass halt leichter zu entschlüsseln ist für den Spieler, dass es einen großen Fundus gibt und so. Aber das waren im Grunde alles Sachen, die wir jetzt schon rein interpretiert haben, also schon einen Schritt weitergegangen sind, die jetzt in der Arbeit aber gar nicht so vorkamen. Oder welche Teile der Kultur werden denn jetzt genau abgebildet? Das hast du dann drin, aber welche werden dann zum Beispiel auch absichtlich weggelassen? Also gibt es irgendwelche Teile der nordischen Kultur, die total brutal ist, also keine Ahnung, dass die irgendwie Sklaven hatten oder dass die irgendwie ihre Kinder gegessen haben oder also was weiß ich was. Und diese Sachen sind halt für ein modernes Publikum einfach irgendwie zu brutal oder zu geschmacklos und deswegen lässt man sie halt weg, obwohl sie eigentlich fester Teil der Wikingerkultur wären oder sowas. Also weißt du, auf was ich hinaus möchte?
Ja, genau. Das war vor allem, also ich hätte gerne noch weiter geschrieben. Ich hätte auch gerne, wäre auch gerne noch ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Mir wurde allerdings auch zugetragen, auch seitens meiner Professoren, dass ich mich nicht zu sehr verzetteln soll. Also ich sollte auch nicht die ganze, sag ich mal, ich sollte nicht die komplette Seitenzahl ausfüllen, sag ich mal, die ich hätte schreiben dürfen. Gerade, glaube ich, das lag vor allem daran, dass sie sich selber natürlich irgendwie nicht so gut mit dem Thema auskennen. Ich sollte eigentlich, ich sollte mich halt
klar, nicht... Klar, der Prof hat ja auch nicht so viel Zeit, dann Bachelorarbeiten zu lesen, weil der muss ja die ganze Zeit Briefe an Playmobil schreiben.
Also. Ja, genau. Nee, bei dem habe ich es tatsächlich nicht geschrieben. Der wollte das irgendwie nicht, aber es gab da auch noch andere. Wie gesagt, ich hätte mich gerne da noch ein bisschen mehr reingearbeitet, aber ich sollte es dann doch relativ allgemein halten. Sowohl was den skandinavistischen Inhalt angeht, weil die ja schon so gut wie darüber alles wissen, sage ich mal. So wurde mir das zumindest gesagt. Und was die Games angeht, sollte ich da nicht so sehr ins Detail gehen, dass das dann irgendwie so abdriftet, dass es niemand mehr irgendwann versteht.
Nee, das ist klar, also dass man irgendwie nicht mehr alles aufschlüsseln muss, dass man alle 800 skandinavischen Götter oder Gottheiten dann irgendwie aufschlüsselt und so und dass man nochmal erklären muss, was ein Langboot ist oder wie heißen diese Stabkirchen oder was, diese alten Holzdinger so, genau, dass man das alles nicht mehr erklären muss in der Arbeit, dass man auch einfach ein gewisses, ich sag mal, Niveau beim Leser voraussetzen kann, ist natürlich klar, aber mir hätte halt einfach so hinten raus, aber das ist jetzt halt so, man liest das dann halt und denkt sich, ah, okay, ja, ich weiß, wie alles, wie das in Skyrim aussieht und ich kenne auch The Witcher und sowas, aber ich hätte jetzt halt dann gerne irgendwie noch was mitgenommen aus der Arbeit, eben nicht nur die Erkenntnis, dass es eben viel nordische Mythologie einfach in so Spielen gibt, sondern auch irgendwie nochmal so Erklärungen, so Partywissen, wenn du weißt, was ich meine. Also,
ja, klar.
Ich bringe dir mal so ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel die Geschichte mit den Indianerdarstellungen, warum die immer ein Stirnband haben. Und da kann man natürlich halt jetzt einen empirischen Teil betreiben und kann halt zum Beispiel Hollywood-Filme anschauen und Comics und was weiß ich was. Und dann wird man halt feststellen, dass in 99% der Indianer, in 90% der Fälle die Indianer immer ein Stirnband haben. Und der nächste Schritt, also dieses Verstehen des Ganzen, woher kommt das denn und was bedeutet das, ist halt dann die Interpretation. Und das kommt tatsächlich daher, dass halt in den 50ern und 60ern und 70ern wurden halt in Hollywood die Indianer immer von weißen Schauspielern gespielt. Den hat man halt eine Perücke aufgesetzt mit schwarzen Haaren. Und dann sind die Perücken aber beim Reiten immer runtergeflogen. Und dann haben die Regisseure gesagt, nee, das geht ja nicht. Und dann haben die Ausstatter gesagt, ja, dann machen wir den halt einfach so ein Gummiband um Kopf. damit die Perücken halten. Und so ist dann eigentlich erst in den, ich glaube, es wirklich halt erst so in den 60er, 70er Jahren ist dieses Bild vom Indianer mit den Stirnband entstanden. Und das hat sich jetzt aber heute in der Kultur so verfestigt, dass jedes Kind halt einfach weiß, dass Indianer so Stirnbänder haben. So, das wäre halt dann so mal so ein Interpretationsteil gewesen. Oder ja, mit den Hörnerhelmen bei den Wikingern. Da weiß ich es nicht genau, aber meines Wissens kommt es aus den Wagner-Opern. Kann das sein?
Das kann sein, das habe ich auch schon mal gehört. Bin ich mir jetzt aber auch nicht zu 100% sicher. Aber gehört habe ich das auch schon mal.
Genau, habe ich nämlich tatsächlich, also, weil ich habe nämlich mal gelesen, dass das eigentlich mit den Helmen, die nach oben gebogen sind, beziehungsweise mit den Hörnern, ist das total dämlich, weil du willst eigentlich einen Helm haben, der glatt ist, weil wenn da einer mit dem Schwert dir draufhaut, dann willst du eigentlich, dass das Schwert abrutscht und nicht quasi hängen bleibt und dadurch die ganze Wucht auf deinem Kopf dann lastet. Und im Grunde ist ja dieses Hörner-Ding ist ja so das Unpraktischste, was es geben kann, weil es ist ja im Grunde wie ein Treffertrichter, weil egal wie du hinhaust, du wirst den immer am Kopf treffen, weil er ja oben so ein Fangding hat. Und deswegen wäre das völlig bescheuert, das in einem echten Kampf zu nutzen. Also dann gab es mal die Theorie, glaube ich, dass man gesagt hat, naja, vielleicht waren das so Ritualsachen, dass die halt nicht im Kampf benutzt wurden, aber zum Beispiel für Rituale, irgendwelche Feste, Hochzeiten oder Feiern oder sowas. Und dann kam man aber irgendwie auf die, ja, aber guck mal einfach mal, wann die zuerst mal aufgekommen sind. Und da meinte ich, wäre man irgendwie auf die frühen Wagner-Opern gekommen, weil man einfach gesagt hat, ja, die Wikinger müssen halt auf der Bühne leicht zu erkennen sein und sie müssen böse aussehen. Und deswegen kriegen die so Teufelshörner, die sie halt aus diesen Tierhörnern auf dem Kopf haben, weil dann kann man die auf der Bühne weiträumig sehen als böse Wikinger und das wäre dann halt auch wieder so ein Teil der Erklärung. Also wie gesagt, mag durchaus absolut in Ordnung so sein, dass das nicht Teil deiner Arbeit war. Ich habe halt bloß so nach dem Lesen so ein bisschen das Gefühl gehabt, so dieses, ach, jetzt ist so die Basis gelegt und jetzt hätte ich ganz gerne den Interpretationsteil gehabt, wo man so ein bisschen mal jetzt auch erklärt und versteht oder versucht zu erklären und zu verstehen, was da eigentlich dann passiert ist. Ne?
Ja, das fand ich ein bisschen schade. Das hat halt auch viel mit dem Rahmen einer Bachelorarbeit zu tun, dass man da natürlich nicht auch aus ganz bürokratischen Gründen einfach nicht, manchmal nicht mehr schreiben darf. Und das ist natürlich schade.
Wunderbar, aber dafür gibt es ja einen Masterstudiengang, genau. Den kannst du jetzt ja dranhängen und kannst dann ja quasi in deinem Masterstudiengang dann über die Interpretation schreiben und mehr oder weniger deine Arbeit aus dem Grundstudium, wenn ich es mal so nennen darf, aus dem Bachelorstudium dann aufgreifen.
Ja, warum nicht? Könnte ich machen.
Festgeplant. Gut, alles klar. Dann, dir vielen Dank, dass du mir das mal geschickt hast. Fand es jetzt ja nicht völlig uninteressant. Nicht, dass es jetzt irgendwie falsch rüberkam. Im Gegenteil, war schon auch mal sehr interessant, so zu sehen, wie das alles so dargestellt wird in den Büchern und so, in den Spielen. Und deswegen, ja, dir viel Erfolg. Ich drücke dir die Daumen. Du hast gesagt, du rechnest quasi täglich damit, dass du dein Ergebnis bekommst. Dann hoffe ich, dass das für dich positiv ausgeht, dass du dein Studium, was dann damit erstmal zumindest der Bachelor-Teil des Studiengangs komplett beendet ist. Oder musst du noch irgendwelche Prüfungen nachreichen oder irgendwelche Pro-Seminarscheine oder so?
Nee, der Bachelor ist dann Gott sei Dank durch. Der ist, damit bin ich dann durch.
Wunderbar. Ja, ich glaube, beim Bachelor ist es auch alles organisierter als bei Diplom. Da hast du dann teilweise nochmal so, dass du dann vom Prüfungsamt angeschrieben wirst und so, ja, uns ist da aufgefallen, sie haben hier im Grundstudium noch irgendeinen Schein nicht eingereicht und machen sie das bitte bis zum so zu vielten und dann muss man dann so, hä, wieso habe ich doch und dann ist der irgendwie verloren gegangen und da ist das alles nochmal ein bisschen komplizierter, dass man eigentlich bis zu dem Moment, wo man sein Zeugnis in der Hand hält, nie so genau weiß, ob das dann wirklich klappt. Aber beim Bachelor weiß ich auch, dass das alles deutlich in Anführungsstrichen schulischer abläuft und man auch wirklich dann auch einfach so deutlich fester in Bahnen, sage ich mal, da zu seinem Abschluss geführt wird.
Genau.
Wunderbar, alles klar, Kevin. Dann dir vielen Dank, viel Erfolg weiterhin und viel Spaß beim Spielen auch. Du hast ja wahrscheinlich erstmal die Schnauze voll von skandinavischen Spielen, sondern wirst jetzt wahrscheinlich irgendwann erstmal was spielen, was da irgendwie überhaupt nichts mit zu tun hat, um einfach mal den Kopf wieder frei zu bekommen. Und ja, wunderbar. Dann alles Gute und bis bald.
Super, vielen Dank. Tschüss.
Ciao.